Coming up im noch existierenden Take-Off-Podcast.
Das Flugzeug ist abgestürzt, aber wir sind irgendwie noch rausgeklettert.
Richtig, richtig gut. Also nicht anschnallen, sondern abgeschnallt lassen, sage ich jetzt mal.
Und rettet euch.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir melden uns mal wieder hier aus der Basisstation der Jets in Deutschland. Also es gibt ja mehrere Basisstationen. Gruß geht raus an die Gangrene Germany, die es in den letzten Wochen ein bisschen besser durchgehalten hat. Schönes Intro. Das war jetzt überhaupt gar nicht, das war sehr spontan, aber ich glaube, es passt sehr gut zur Situation. Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Patrick hier und ich grüße direkt nach außerhalb von, nach außerhalb von Hamburg zu Basti.
Einer der diversen Vororte, ja. Nach Ratzeburg, ja. Moin, moin. Und ich hoffe, bei euch in Hamburg ist es genauso grau wie hier.
Ja, es ist genauso grau. Der Grund, warum ich einigermaßen farbig aussehe, also jetzt nicht für euch da draußen, aber für Basti, ist, weil die beiden Ringlichter hier auf warmes Licht eingestellt sind. Dann sieht das nicht ganz so schlimm aus. Sag mal, in Ratzeburg, dreht ihr da positiv am Rad wegen Schnee? Ich finde das in der Großstadt ja immer so ein bisschen blöde, obwohl es auch hier in Hamburg relativ viel Schnee gab in den letzten Tagen.
Nee, absolut nicht. Also das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun mit den provinziellen Strukturen, auch was die Straßenräumung und sowas angeht. Ich meine, ich habe eine Tochter in der Kita und da sind natürlich manche ganz fröhlich, dass sie mit dem Schlitten durch die Gegend fahren können. Aber ich habe dann festgestellt, die meisten hier besitzen gar keinen vernünftigen Schlitten. Und wenn man mal einen kaufen will, dann muss man ewig suchen, bis man irgendwie mal so ein Kunststoffding kriegt, mit dem man vernünftig schlittern kann und nicht so ein blödes Holzding. Aus unserer Kindheit noch, wo wir jeden Winter mit los sind, aber für alle 3 Jahre mal zwei Tage Möglichkeit, im Schlitten zu fahren. Ich glaube, der Markt lohnt sich nicht. Nee, also hier ist auch eher weniger Freude über Schnee als.
Ja, okay, gut. Also es reiht sich also ein, also in die grundsätzliche Freude. Bevor wir anfangen, also einfach vorweg, Basti, unterbrich mich, wenn ich jetzt komplett was Falsches sage. Wir haben nicht wirklich eine Agenda, außer dass sich die Agenda bei den Jets aufgrund der letzten 2-3 Monate komplett selber ergibt, immer noch. Und auch andere Leute, die mich fragen, ob ich irgendwie was zu den Jets sagen kann und mich vorbereite oder so, sage ich, nee, ich kann mittlerweile aus dem Stehgreif oder aus dem Nähkästchen so viele Sachen loswerden, dass ich auch gar nicht weiß, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Deswegen habe ich zumindest für heute ausnahmsweise mal überhaupt gar nichts vorbereitet, weil ich genügend Sachen im Kopf habe. Wir gucken mal, ob wir das jetzt irgendwie so eine Dreiviertelstunde auskippen. Vorweg würde ich aber gerne sagen, und das ist eine Frage, die ich an dich stelle, Basti, wann denkst du, wann wir die letzte Take-Off-Folge veröffentlicht haben?
Ich glaube, waren wir da 4-3? Oder 4-4?
Das kann
das müsste schon 4 Wochen her sein.
Ja, es ist definitiv über 4 Wochen her. Ich habe nachgeguckt, es war der 29. Oktober. Es war meine Rapid Reaction nach dem unglaublichen Sieg gegen die Giants. Das war am 29. Oktober, 6 Minuten. Das war unsere letzte.
Da kann man auch fast schon anknüpfen, ne? Was man für Siege geholt hat, wenn man eigentlich, wie man da eigentlich dasteht.
Wir haben in der Montagssendung bei der Footballerei ein bisschen über den Sieg der 49ers gegen die Eagles gesprochen, was das für ein Spiel war, und die andere Niederlage haben die Eagles immer noch gegen die Jets, und das wirkt wie 300 Jahre entfernt. Ja. Aber weil viele Leute uns, und das ist ja eigentlich positiv, also danke dafür und bitte auch weiter so poken und ein bisschen reinpieksen, uns angeschrieben haben, gibt es den Take-Off-Podcast noch, was ist denn los bei euch? Also ich kann von meiner Seite aus sagen, es ist eine Mischung bei mir aus ein Stück weit gesundheitlicher Situation und Arbeit. Also einige von euch werden ja wissen, dass ich auch nach wie vor noch in der Footballerei bin, aber ich habe auch einen normalen Job und ich habe so ein paar Mental Health Struggles, die begleiten mich schon mein ganzes Leben lang, und das ist mal schlimmer und mal besser. Witzigerweise war ich ganz stolz darauf, Basti, dass wir die gesamte Offseason durchgezogen haben, ohne wirklich Themen zu haben und jede Woche eine Episode gemacht haben, nur damit es jetzt irgendwie einbricht. Ich will da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber es gibt immer mal so ein paar Täler, das kennt jeder, oder Links- und Rechtsabbiegungen. Und dann funktioniert es halt einfach nicht so gut. Und dann guckt man zurück und ärgert sich selber, dass es irgendwie 5 Wochen mit einem Podcast nichts geworden ist. Hilft dann am Ende des Tages aber auch nichts. Ich glaube, wir räumen heute ein bisschen auf mit der Jets-Saison. Und es ist eigentlich nicht so viel passiert bei den Jets, dass wir uns so viel hätten abfeiern müssen. Und du sagst es ja auch immer wieder, deine noch und auch deine alten Kollegen von der Gangrene Germany, die haben ja richtig schön steadfast festgehalten und ziehen das Ding durch und halten die Jets fahren hoch, wenn wir auch mal eine Woche nicht da sind. Also das ist so ein bisschen meine Erklärung oder mein Blick hinter den kleinen Vorhang, warum in den letzten 4-5 Wochen nicht so viel passiert ist.
Ja, genau. Und auch bei mir ist es ja so, ich meine, alle, die uns zumindest hier regelmäßig zuhören, wissen ja auch, dass ich ein viertes Mal Vater geworden bin und 3 Monate altes Kind jetzt oder 2,5 Monate altes Kind zu Hause habe. Zusätzlich zu einem Job, der nicht von Tag zu Tag von den Zeiten planbar ist und sich jeden Tag ändert. Es kommt einfach zusammen. Das eine und das andere kommt zusammen und dann hat man mal so eine Phase, wo. Aber wir sind ja nicht in der Rechtfertigungsphase, muss es ja nicht dafür rechtfertigen. Wie gesagt, die Gangrene Germany bringt jede Woche im Preview mit einem Gast, Fan des Gegners raus und sowas. Also der deutsche Content mangelt darunter ja nicht.
Ja, also ob wir jetzt Content machen oder nicht, es wird bei den Jets ja nicht besser. Damit können wir so ein Stück weit wahrscheinlich einbiegen in die Richtungen, die wir wollen. Ne?
Das kommt auch noch dazu. Und das hatte ich bei Twitter geschrieben. Was mich stört an der ganzen Sache ist, ich komme von den Jets nicht los. Also ich würde immer wieder, und letztes Jahr habe ich das schon gesagt und die Jahre zuvor habe ich das schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Franchise, ich will kein Jets-Fan mehr sein. Ich habe, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal da hinten dieses Schild, das gut, es ist kein Videopodcast, über meinem Kopf, so ein Jet, ich habe schon abgemacht und eingemottet und gesagt, so leckt mich doch, Leute. Aber das Joe Namath-Jersey von der Wand wollte ich dann doch nicht runternehmen. Und die Trading Cards mit, wo man sich so an alte Zeiten erinnert von Mark Sanchez oder Nick Mangold oder sowas, man trauert dann da doch schon. Und Es ist schwierig, das irgendwie zu beschreiben. Die machen mir das große Ganze madig. Also ich kann nicht einfach sagen, ich verfolge jetzt eine andere Franchise und werde Fan von XY. Ich persönlich habe damit jetzt kein großes Problem, wenn Leute das tun, weil die NFL ist immer noch im Gegensatz zu unserer Fansicht hier, die durch Fußball, durch Vereinswesen und alles drum und dran, wo man Teil sein kann, komplett anders strukturiert ist. Ist es da immer noch möglich. Es ist ein Produkt und wenn mir dieses Produkt nicht passt, dann kann ich mir auch irgendwann mal, wenn dieses Produkt das dritte Mal etwas rausbringt und das immer noch scheiße ist, dann wechsle ich irgendwann das Produkt und das ist in meinen Augen absolut in Ordnung. Niemand verpflichtet sich auf Lebenszeit und ich habe das schon mal bei Twitter geschrieben, ich finde das ein bisschen weird. Teilweise wird damit umgegangen, wenn man eine Franchise nicht mehr, wenn man sich nicht mehr als Fan bezeichnet, als wäre man irgendwie aus Scientology ausgetreten oder sowas. Und so wird man auch manchmal von der Fanbase behandelt. Und die Jets-Fanbase ohnehin ist sehr speziell. Also ich habe immer wieder gedacht, so ich kann jetzt davon Abstand nehmen, aber auf der anderen Seite, natürlich ist mir der Rahmen bewusst, aber man kennt meine Stimme, man kennt mein Profil, zumindest in der Jets-Bubble und der deutschen Football-Bubble so ein bisschen. Und das ist auch nicht so ganz einfach, dann zu sagen, so ich bin jetzt kein Jets-Fan mehr. Ich habe das, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal gesagt, einfach weil die mich kreuzweise am Arsch lecken können. Aber ich bin immer noch besessen von dieser Franchise und ich glaube, das werde ich die nächsten Jahre auch noch sein. Aber nur, weil man sauer ist und man kann das auch mal kritisieren und man muss sich immer alles feiern, nicht alles toll finden und immer Hoffnung haben. Ich habe aktuell überhaupt gar keine Hoffnung für diese Franchise, aber ja, abtrünnig werde ich vielleicht doch nicht. Ich habe jetzt Gary Vaynerchuk, das ist ja so ein Milliardär, ich weiß nicht, womit er sein Geld gemacht hat.
Vor allen Dingen am Anfang. Also der ist schon ziemlich lange unterwegs, ist mittlerweile, glaube ich, ein Serial Entrepreneur und es steht so ein bisschen für diese, jetzt hätte ich fast gesagt Dotcom-Bubble, aber so ein bisschen für die Ostküsten-Variante von Investoren und von Leuten, die irgendwie das Family-Business, ich glaube, es war Wein am Anfang, seine Eltern groß gemacht hat und jetzt verschiedene Ventures hat. Also sehr umtriebiger Typ. Ja.
Auf jeden Fall ist er Milliardär und Jets-Fan und und der hat jetzt so ein Selfie-Video vom Tailgaten von sich gebracht mit Loyalty und was Loyalität bedeutet zu dieser Franchise. Und selbst, also es war sowas von drüber. Normalerweise finde ich den Typen manchmal ganz angenehm, so wenn man den so online verfolgt, weil er auch als Fan so, ich weiß aber nicht, warum man jemanden lobt, nur weil er als Fan über das Tailgaten geht, weil er so viel Geld hat. Tut mir leid, das ist jetzt keine besondere Leistung, sich das Volk zu mischen als Mensch vom Volk. Aber so diese... Also falls ihr Gary Vaynerchuk Loyalty bei Twitter eingibt oder sowas, werdet ihr dieses kurze Video sehen. Ich finde das dramatisch drüber. Also ich verpflichte mich nicht vor Lifetime.
Ich habe es nicht gesehen.
Also es war nur so ein kurzes, wo er darüber sagt, dass Loyalität alles bedeutet. Und Loyalität und in harten Zeiten und sowas, da geht es wirklich darum, ey, ich bin Fan von einem Produkt. So, also man muss es mal nicht übertreiben. Und es geht hier nicht um das Sterben des Vaterlands, wenn man die Jets nicht verfolgt. Also das ist so ein bisschen drüber. Aber wie gesagt, also die Jets-Bubble aktuell ist sowieso sehr fragil, würde ich sagen. Also wenn man sich das Ganze im Internet anguckt, es gibt mittlerweile schon mehr als 2 Lager und Schuld an allem sind die New York Jets und nicht die eine oder die andere Seite der Fanbase.
Ja, wobei ich, also die, so eine kleine Sahnehaube würde ich draufsetzen. Ich stimme dir zu, was die Franchises angeht. Also ich bin ja irgendwann mal aus dem Ruhrgebiet hier hochgezogen und war vorher immer, und das macht einem der Verein einfach, St. Pauli-Sympathisanten. Mittlerweile bin ich großer St. Pauli-Fan und rede immer über den VfL und über St. Pauli auf gleicher Höhe. Und wenn die Leute mich fragen, dann kann ich nicht beantworten, mit welchem Verein ich mich mehr verbunden fühle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich irgendwann mal nach Freiburg ziehen würde, ich dann kurz oder lang auch anfange, anfangen würde, da ins Stadion zu gehen, einfach weil es der lokale Fußballverein ist. Oder in Leipzig jetzt bei meiner Freundin, da gehe ich zu BSG Chemie Leipzig. Gut, das ist jetzt nur Regionalliga, aber auch zu denen habe ich eine Sympathie und folge denen in der App und gucke, wie die stehen. Und in Amerika, das muss man immer, du hattest es gesagt, anders nochmal betrachten, ist die Loyalität nochmal eine ganz andere. Also Leute, die von New York nach San Francisco ziehen oder nach L.A. oder gut, in St. Louis gibt es jetzt nichts mehr oder nach Denver, die folgen dann auch irgendwann den verschiedenen Franchise-Teams, die da sind. Und das finde ich komplett okay. Und das Fantum da drüben ist ja nochmal eine andere Nummer. Was bei den Jets, finde ich, und das meinte ich mit Sahnehaube, oben drauf kommt für mich, ist, dass die Fehler und die Dysfunktionalität bei den Jets auf so vielen Ebenen, in so vielen Dimensionen spürbar ist. Wir haben nicht nur einen scheiß Coach, der scheiß Arbeit macht. Wir haben nicht nur einen Quarterback, der nicht funktioniert. Wir haben nicht nur einen OC, der nicht funktioniert. Wir haben nicht nur ein Wide Receiver Core, der gerade nicht funktioniert, und die O-Line, die nicht funktioniert. Und wir haben nicht nur eine Presse drumherum, die, du hattest mir das geschickt, Joe Beningo, links und rechts irgendwie ein bisschen sehr auch für New Yorker Verhältnisse am Rad dreht, sondern da ist halt einfach alles komplett in der Grütze, bis auf die Defense. Und auch der kann man mittlerweile keinen Vorwurf mehr machen, dass sie ab einer Halbzeit, wenn es irgendwie 3-12 steht, keinen Bock mehr hat, sich bei 6 Grad und Regen jedes Mal den Arsch aufzureißen, weil aus der Offense nichts kommt. Und das ist das, was so total frustrierend macht, auch wenn ich mit anderen Leuten rede. Ja, naja, wo ein Lead denn? Dann müsste er halt einfach mal Zach Wilson austauschen. Ist ja am Ende der Saison vorbei. Und dann so, ja, nee. Aaron Rodgers bleibt da und der entscheidet, wer noch mit da bleibt. Und dann haben wir aber immer noch keine vernünftige O-Line. Dann haben wir immer noch keinen vernünftigen Owner. Und coachingmäßig bleibt dann das da, was derjenige, der den Schlüssel für die Franchise hat, und das ist nun mal im Moment Aaron Rodgers, entscheidet, was da bleibt. Und das ist so ein bisschen das, was mich irgendwie zusätzlich runterzieht. Dass ich diese Leistung, und da konnten wir uns jetzt eine gesamte Saison dran gewöhnen, ab dem 4., 5. Spieltag, dass ich die Leistung nicht mehr so bewerten muss, dass ich komplett irgendwie mein Interieur hier durch die Gegend schmeiße, wenn ich das sonntags anmache. Ich glaube, damit müssen wir leben. Also dafür habe ich auch genügend schlechten Zweitliga-Fußball mit Bochum und St. Pauli geguckt, dass ich weiß, wie das manchmal läuft. Also.
Tja, also du hast es ja schon angeschnitten. Es ist einfach eine Katastrophe von top to bottom. Wir haben einen Owner, der, also erstmal ist es ja ohnehin abhängig von einem Owner zu sein. Ich glaube, gerade in Carolina kann man da aktuell ein Lied von singen. Ist natürlich immer so ein schwieriges Ding. Man kann, es gibt die Owner, die einfach sagen, so, macht, was ihr wollt. Ich habe das Geld, aber es generiert ja Geld. Also es ist nicht so, dass der Owner ständig aus seiner Tasche Geld überweist, sondern es generiert ja jede Menge Geld. Und das ist ja auch die Problematik bei den Jets. Der Wert der Jets steigt.
Das ist ungefähr dasselbe, Entschuldigung, dass ich unterbreche, was wir in Washington hatten, bis wir da jetzt, wie hieß er, Dan Snyder rausgeekelt wurde. Der hat einfach nichts gemacht, noch nicht mal das Stadion neu angestrichen, weil er jedes Jahr Wertzuwachs hatte. Ja, sorry.
Genau, und deswegen, wenn Leute, und ich schreibe das ja auch unter jedem Woody Johnson-Tweet, weil das geht mir einfach so auf den Sack. Weißt du? Man verliert gegen die Chiefs und er stellt sich danach mit so einer, dieser unglaublich albernen, blinkenden Kette, die angelehnt ist an Sauce Gardner, als alter weißer Republikaner in der Trump-Regierung, mit so einer Kette dahin und macht einen auf Swag und fotografiert sich mit Taylor Swift. Es ist so unfassbar unangenehm. Ein anderes Wort habe ich dafür eigentlich nicht, Woody Johnson zu folgen mit seiner ganzen Art und Weise. Was er politisch macht, oh Gott, das sind alles alte weiße Milliardäre, also da nimmt sich niemand oder nimmt sich kaum jemand was in der NFL, darüber brauche ich jetzt nicht urteilen. Und ich möchte auch nicht über die innerpolitischen Ansichten der Amerikaner urteilen. Das wird hier meiner Meinung nach auch zu oft getan. Das ist nicht mein Business. Aber der Owner verdient mit den Jets Geld und die Jets generieren Geld und der Wert steigt. Und unabhängig vom Erfolg der Jets, der überhaupt nicht vorhanden ist, die Jets sind eine absolute Trash-Franchise und vielleicht eine der schlechtest geführtesten Franchises aus allen vier großen amerikanischen Ligen in den USA. Kontinuierlich erfolglos, kontinuierlich schlecht und verarschen ihre Fans immer und immer wieder aufs Massivste. Und die Fans gehen trotzdem ins Stadion und kaufen die Produkte. Und solange das passieren wird, wird der Wert der Franchise natürlich auch weiter steigen. Das heißt, das geht natürlich nicht die Schuld, dass die Jets-Fans schuld daran sind. Das will ich damit natürlich nicht sagen. Aber dieses Produkt kriegt nicht den Mittelfinger gezeigt. Und deswegen steigt der Wert weiter. Und deswegen, warum sollte Woody Johnson viel ändern, wenn die Attention da ist? Die Attention ist jetzt groß, die Attention ist auch negative Presse. Es gibt keine negative Presse. Das ist immer so. Wenn du Presse bekommst und Attention bekommst, dann steigen die Klickzahlen, dann steigen die Artikel, die über dich veröffentlicht werden, dann steigt die Attention und automatisch steigt der Wert. Selbstverständlich. Mit Attention am New York Market. Und Woody Johnson wird kein Interesse haben, dieses Team zu verkaufen. Warum sollte er? Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich das auch nicht tun. Denn du guckst jedes Jahr in deine Bilanzbücher und sagst, jetzt ist es nicht mehr 5,5 Milliarden, jetzt ist es 5,8 Milliarden wert. Nach einem Jahr. Denkst du, geil, 300 Millionen in einem Jahr gewonnen. Warum solltest du das Produkt verkaufen? Damit irgendwelche Fans sagen, okay, wir haben jetzt mal ein Spiel gewonnen. Das ergibt keinen Sinn. Also sprich, der Wert steigt weiterhin und dass Woody Johnson das Team verkauft, kann man sich komplett aus dem Kopf schlagen, das wird nicht passieren.
Ja, und was hinzukommt, deswegen gehen ja auch so viele Franchises jetzt gerade nach Las Vegas. Bei den New York Knicks sieht man es, wenn man in New York war, auch schon seit mindestens 10, 15 Jahren. Dadurch, dass du im größten Mediamarkt bist, in einer der Städte der Welt, die am allermeisten Touristen hat, hast du immer genügend Leute, die in diese MetLife-Schüssel gehen, weil sie einmal ein Footballspiel sehen wollen. Also ist genau wie im Madison Square Garden. Gut, wenn die Knicks gut spielen, dann gehen vielleicht auch wieder mehr New Yorker, aber es mangelt nicht an Touristen aus Asien, aus Europa, mich inkludiert, die, wenn sie mal da sind, sich in den Madison Square Garden setzen, um, keine Ahnung, die Rangers zu sehen oder eben die Knicks zu sehen. Und genauso ist es mit den Jets und Giants. Auch wenn man denn mal da ist als Sportsfan, dann tut man sich das mal an und fährt dahin. Ist genau wie gesagt, in Las Vegas sind jetzt mehrere Franchises dahin gewechselt und irgendwann gibt es ein NBA Expansion-Team. Und die werden immer voll sein. Denn wenn du da bist, sagst du, hey, nehme ich mal mit, rundet das Entertainment-Portfolio ab. Von daher gibt es da keinen Need. Ist jetzt nicht so wie in Washington, wo wirklich deutlich weniger Leute irgendwann mal ins Stadion gehen, weil der Markt vielleicht ein bisschen kleiner ist. Was ich, was mich interessieren würde, weil wir jetzt auch vorher nicht so viel gesprochen haben, ich hatte also Ownership, dann GM und Coach, die würde ich so ein bisschen zusammenfassen. Quarterback wäre die andere Sache, also so 3 bis 4 Themen. Wenn wir doch mal versuchen, so ein bisschen ins Dickicht zu gucken, oder du, womit würdest du anfangen? Also wenn wir jetzt gucken, 7. Dezember ist jetzt, es sind noch 5 Spiele, da kommt für die Jets nichts bei rum, außer dass die Zach Wilson Experience perverserweise weitergeht, weil er ja selbst verschuldet der beste Quarterback im Roster ist, das müssen wir auch zugeben. Aber wo würdest du anfangen, also wo würdest du versuchen anzufangen, das Puzzle so ein bisschen zu sortieren, wenn du da drauf guckst?
Also
ungeachtet dessen, dass es wahrscheinlich so ist, dass Aaron Rodgers sowieso am Ende des Tages in der ersten Januarwoche entscheidet, wer gehen darf und bleiben darf und was auch immer, und dass Woody dann genau das macht. Aber also das haben wir so ein bisschen außen vor gelassen.
Also ich glaube, es ist sinnvoller, nach oben zu treten, als nach unten zu treten. Deswegen würde ich auch auf der Leiter oben anfangen. Wenn wir jetzt schon gerade beim Owner waren, natürlich müssen wir auch noch ein bisschen über den Verlauf der letzten 4 Wochen, 5 Wochen, seitdem wir nicht mehr aufgenommen haben, zumindest in wenigen, ganz, ganz wenigen Minuten nochmal einmal drauf eingehen. Wir haben jedes Spiel verloren. Das kann man kurz abhandeln. Aber ich würde von oben anfangen. Und denn da ist für mich auch die Leiter, wo die Dysfunktion startet. Also, ja gut, das war jetzt, glaube ich, metaphorisch ein bisschen komisch ausgedrückt. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Oben startet es. Den Owner haben wir jetzt kurz abgehakt. Der Owner stellt nur Leute ein. Aber er stellt kontinuierlich die falschen Leute ein. Aber irgendwann muss man ja auch mal treffen. Und dann geht es in meinen Augen hauptsächlich, warum soll man sich immer nur über den Owner unterhalten? Das ist irgendein reicher Typ, der die Franchise kauft und eigentlich keine Ahnung von dem Ganzen hat. Das weiß jeder in den USA, jeder weiß um dieses System. Dann stellt er jemanden ein und der steht an der Spitze. Und das ist der General Manager, der sämtlichen sportlichen Entscheidungen trifft, der Scouting Departments anstellt, der draftet und wo Fans meiner Meinung nach schrägerweise Joe Douglas teilweise immer noch verteidigen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Durch wie viel Misserfolg und schlechte Entscheidungen muss man noch präsentiert bekommen? Man muss ja nicht gleich Köpfe fordern, muss nicht immer gleich Köpfe fordern oder sonst was, aber man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, Joe Douglas ist ein A-Plus General Manager oder er hat uns ja und sowas. Also immer diese positiven Sachen herausstellen. Jedes blinde Huhn findet irgendwann ein Korn. Das ist ganz automatisch so, ansonsten würden diese blinden Hühner sterben. Und Joe Douglas hat natürlich einen Sauce Gardner gedraftet und er hat auch einen John Franklin Myers über Waiver bekommen. Aber Jets-Fans overvaluen ihre eigenen Assets, wenn ich das jetzt im Englisch, guten Denglisch, vielleicht kriegen wir wieder über den Deckel. Aber es ist so furchtbar. Also man überbewertet die Dinge, die man hat, so massiv. Ich höre zum Beispiel, also wir sind jetzt beim General Manager und wir haben über die letzten 4 Jahre nur Scheiße gedraftet. wirklich nur Scheiße gedraftet.
Ich weiß nicht, also so ein Stück weit will ich dir widersprechen, was die Defense angeht. Ich hatte das jetzt in dem einen oder anderen Gespräch auch. Also ich meine, die Defense ist legit, sage ich jetzt mal, um in dem Denglisch zu bleiben. Also das würde ich mit in die Waagschale werfen, weil du ja gerade sagtest, man muss jetzt keine Köpfe rollen lassen, man muss nichts fordern oder so. Aber ich finde, das, was da defensiv steht, wurde mit auch gedraftet von dem General Manager, der für die Offensive Line und offensive Misere mitverantwortlich ist. Das gehört auch mit in den gleichen Korb.
Ja, okay, das ist ein fairer Punkt. Und es ist ja auch nicht alles schlecht. Und das ist ja auch das, Overreaction gibt es in die eine und auch in die andere Seite. Kann man sagen, ja, DJ Reed war ja ein super Free Agent Signing. Ja, stimmt, war es. Aber dann wiegel das mal auf gegen die miesen Free Agent Signings, die er gemacht hat. Die sind von der Zahl viel, viel höher. Bryce Huff als UDFA zu finden, good job, klar, aber guck auf die anderen Teams, das macht auch jeder andere General Manager. Gute Picks in der ersten Runde zu machen, ist nun wahrlich keine Kunst. Wenn du 3 First-Round-Picks hast und dann draftest du an 4. Stelle einen Sauce Gardner, dann, guter Draft-Pick, aber Quinnen Williams war auch ein 3rd overall und war auch ein guter Draft-Pick von Mike Maccagnan. Und Mike Maccagnan ist historisch einer der schlechtesten General Manager, den die Liga je gesehen hat. Also selbstverständlich findet man auch irgendwas. Aber wenn das denn, aber ab dort findet man ja nichts mehr. Ich habe jetzt Posts gelesen, wo zum Beispiel ihm zugute gehalten wird, dass er Elijah Moore für einen 3rd round pick weggetradet hat. Aber er hat ihn auch für einen 2nd round pick gedraftet. Und kein Pick hinter der ersten Runde, vielleicht hast du mal einen Michael Carter oder sonst was, aber Glückstreffer gibt es im Draft immer. Mhm. Und wenn man für mal einen 4th round pick, den man gefunden hat, der ein guter Starter geworden ist in 4 Jahren, Lob erhält, dann kann jeder von uns am Computer draften. Dann kann jeder auf die darauf klicken und sagen, ich nehme jetzt den Spieler und dann hast du mal gute Picks gehabt. Das ist nun wirklich nicht faszinierend, in 4 Jahren mal den einen oder anderen guten Spieler gepickt zu haben. Am Ende des Tages, ich möchte nicht über sämtliche Draftpicks reden, am Ende des Tages geht es aber um das Produkt, das auf den Platz gezaubert wird. Joe Douglas hat eine Winning Percentage von, glaube ich, 30% oder so. Mehr bedürfte das nicht, ich muss jetzt nochmal reingucken, aber ich glaube 24, 56 oder sowas ist aktuell der Rekord unter Joe Douglas. Ich muss die Zahlen nochmal angucken. Kann das sein, dass ein Stück daneben liegt. Habe ich jetzt nicht, also wenn ihr jetzt googelt und die Zahl ist anders, dann entschuldige.
Du kannst ja gleich nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, steht das bei ihm auf der Wikipedia-Page? Ich gucke mal parallel nach.
Ja, auf jeden Fall wäre das ja mal. Executive Record by Pro Football Reference. Ich habe sie gerade gefunden.
Okay, das können wir ja dann.
Mal weg. Sein Rekord ist 24-54. Ah, lag ich ja gar nicht so verkehrt. Mhm. Also 24 Siege und 54 Niederlagen. Seit 2019. Das sind die Zahlen. Das ist schwarz auf weiß. Die Jets sind nicht einmal in den Playoffs gewesen. Die Jets sind, und ich kann auch diese Argumente nicht hören, man hat ja Aaron Rodgers davon überzeugt, hierher zu kommen. Mein Gott, der Typ will Attention. Der ist im größten Market jetzt, hat diese Attention jeden Tag und verdient dadurch noch mehr Geld und hat nichts, rein gar nichts für diese Franchise geleistet.
Bisher nicht, nein.
Also da kann er vielleicht nichts für, weil er verletzt ist. Ja, okay. Aber das kann ich doch dem General Manager nicht zugestehen. Denn es gibt auch die ganz, ganz negative Seite. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf. Zu Aaron Rodgers bei den New York Jets. Und der General Manager hat die Saison 2019 konnte er nicht draften und die Free Agency nicht machen. Die kann man ihm vielleicht nicht ankreiden, sehe ich ein. 2020, 21, 22 sind 3 Jahre. Und jetzt sind wir im 4. Jahr und die Jets sind wieder das absolute Desaster und die Lachnummer der Liga. Und das muss man dem General Manager ankreiden, niemand anderem. Doch, was heißt niemand anderem? Aber niemand anderem der Größenordnung wie
am Executive, meine ich. General Manager. Genau. Mhm.
Die Offense, ja, er hat eine gute Defense zusammengestellt. Die Defense ist aber auch nicht historisch gut. Wir reden hier nicht über die 85er Bears. Wir reden hier über eine sehr gute NFL-Defense in der laufenden Saison. Laut EPA Platz 5 in der NFL. Das ist ein sehr vernünftiger Wert. Wir haben gute Spieler dort, ein Sauce Gardner, Quinnen Williams, das sind die Stars in dieser Defense. Die sind, oder ein CJ Mosley. Das sind aber auch alles keine Hidden Gems, sondern das ist ein 4th overall pick, das ist ein 3rd overall pick und das ist einer der bestbezahltesten Linebacker der Liga. Das ist kein Wunder, dass diese Spieler auch gut performen. Sprich, man hat eine gute Defense, das ist ein guter Job, ja. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Team furchtbar. Und das sieht man an den Resultaten. Und nicht, wenn man die Defense lobt, die aber nicht absolute Elite ist, sondern gut bis sehr gut, muss man aber entgegenrechnen, die Offense. Und diese Offense ist nicht einfach nur schlecht. Diese Offense ist historisch schlecht. Und wir haben die Offense unter Adam Gase gehabt, wir haben sie alle erlebt, wir haben sie alle noch in den Knochen und diese Offense, die wir jetzt haben, ist schlechter. Sie hat weniger Points per Game, okay, ob man das jetzt nur als belastbare Statistik, es gibt immer Leute da draußen, und das finde ich unheimlich anstrengend, die immer sagen, diese Statistik ist aber nicht die, die du heranziehen solltest. Ja, weiß ich auch. Es gibt 1000 verschiedene Metriken und Statistiken, die man heranziehen kann. Points per Game ist jetzt vielleicht die beste, genauso wie Total Yards nicht. Kann man über alles diskutieren. Aber Points per Game, es sind belastbare Zahlen. Und die Points per Game in diesem Jahr ist wirklich absolut historisch miserabel. Weniger als in der Adam Gase-Ära. Wir haben in der Adam Gase-Ära hatten die, also in diesen zwei Jahren, hatte die Jets Offense 16,2 Points per Game. Über die Zeit unter Robert Saleh, in den letzten drei Jahren, haben sie 16,6 Points per Game. Das heißt, es ist nahezu kein Unterschied. Und die Jets. Jetzt kommt der wirkliche Kracher. Ich muss mal kurz meine Lesezeichen eröffnen. Hier habe ich das nämlich drin. Die von True Media. Und zwar geht es um die EPA. Das haben wir, jeder, der uns zugehört hat, weiß, was Expected Points Added sind. Und dass das eine sehr, sehr gute, belastbare Statistik ist aus dem analytischen Raum. Gibt es seit 2000. Seit 2000 für diese Statistik von EPA berechnet. Und seitdem gab es 766 Offenses pro Jahr, Team und so weiter und so fort. 766. Und die Jets sind der letzte Platz. Platz 766 über die letzten 23 Jahre. Mehr braucht man dazu nicht mehr sagen.
Das ist ein krass, das wusste ich auch nicht. Das ist ja richtig.
Also die schlechteste Offense von 766 Units sind die New York Jets dieses Jahr. Es ist absolut unfassbar. Also so scheiße, das ist absolut unmöglich. Dafür muss jeder seinen Job verlieren. Und die bleiben hier vermutlich noch und wir reden darüber, ob sie eventuell nächstes Jahr noch bleiben. Das ist so eine Katastrophe, dass ich das eigentlich kaum in Worte fassen kann. Du kannst an solchen Leuten nicht festhalten und dieses Team wird vom General Manager zusammengebaut. Ja, der General Manager, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen, aber der General Manager ist verantwortlich für das Team, das aufgestellt wird. Das Team auch in der Depth. Wir gucken nach Indianapolis, sie sind im Playoff-Race. Deren Rookie-Quarterback hat sich verletzt. Die haben Gardner Minshew. Der hält den Laden aufrecht. Dann gucken wir nach Cincinnati, da kommt jetzt plötzlich Jake Browning und hat ein Spiel rausgehauen, wie es Zach Wilson niemals in seinem ganzen Leben tun wird. Den haben sie irgendwo spät im Draft gefunden, der ist als Backup und spielt dieses Spiel. Wie viele Backups haben wir? Wir haben eine funktionierende Franchise wie die Green Bay Packers, die sich irgendwann mal gesagt haben, wir draften diesen Jordan Love. Und Aaron Rodgers ist weg, die Green Bay Packers sind trotzdem irgendwie ganz, ganz, ganz gut. Und,
sind auf jeden Fall wieder im Rollen. Und also das höchste der Gefühle ist, dass selbst Joe Flacco ein vernünftiges Spiel für die Browns macht, als er reinkommt.
Ja, genau. Woche, also, und die haben offensiv bisher auch nicht viel hingekriegt.
Nee.
Also es funktioniert. Natürlich gibt es mit Sicherheit auch wieder Negativbeispiele, die man ranziehen kann, die Giants oder sonst was. Aber selbst ein Tommy DeVito hat schon bessere Spiele abgeliefert, als die Zach Wilson jemals abliefern wird. Und man ist vor der Saison, hat man alles auf die Karte eines einzelnen Mannes gesetzt. Mit den Free Agency Signings, man hat sich komplett abhängig gemacht. In der Ehe würde man sagen, ich habe die Eier in die Handtasche gelegt. Und hier ist das genauso.
Alter Schwede.
Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach so dieses sich abhängig machen. Und alles an den Launen seiner Frau, seines Mannes oder sonst wo irgendwo abzulassen, sozusagen. Mhm. Immer alles, was du sagst, das tue ich und mache ich. Und genau das hat man hier getan. Und diese Power Structure ja, sollte normalerweise sein: Owner, General Manager, Head Coach und dann kommen die Spieler. Und hier kommt ein Spieler rein, der nichts für diese Franchise geleistet hat. Der ist mit Sicherheit All-Time Great und wird auch First Ballot Hall of Famer. Aber das hat er für Green Bay Packers geleistet. Für eine andere Franchise. Für hier hat er gar nichts gemacht. Nix. Außer Attention und ein bisschen Excitement in
Off-Season,
der Offseason.
Off-Season-Hype, ja. Nichts, den haben wir gehabt.
Das, was Sean Payton gesagt hat. Ist nun mal leider wahr. Und jetzt kommt er hier rein und hat immer noch komplett die Zügel in der Hand der gesamten Franchise. Joe Douglas hat sich davon abhängig gemacht. Selbst jetzt in einer Chaosphase wie jetzt, wo Berichte vom Athletic rauskommen, wo Zach Wilson vom Bus geworfen wird, wo die Leute ständig irgendwie das Holz oder die ganzen Sachen aus dem Feuer holen müssen, kommt General Manager Joe Douglas und sagt gar nichts. Der Olaf Scholz der New York Jets. Er hält sich einfach komplett raus und sagt nichts. So, das finde ich auch miserabel. Der muss sich auch mal vor seine Leute stellen. Er macht einfach in meinen Augen einen unheimlich schlechten Job. Vor der Saison hat man keinen Backup geholt, weil Aaron Rodgers Zach Wilson gerne mochte. Das ist einem komplett massiv auf die Füße gefallen, wie man es jetzt sieht.
Man hätte wochenlang
Die
Jets hätten wochenlang die Chance gehabt. Es gab sogar, also selbst Joe Flacco hat irgendwann mal öffentlich gesagt, so ja, ich gehe da noch mal gerne hin zurück. So, ich kenne das ja, ich war da jetzt ja schon mal. Und es gab den ein oder anderen Quarterback, der sogar bevor er sich hat woanders verpflichten lassen, noch mal angefragt hat, ob die Jets wirklich sicher sind, dass er da nicht noch mal einmal vorbeikommen soll. Und also es ist jetzt nicht so, dass man einmal eine Entscheidung getroffen hat und dann war die Tür zu. Nein, auch in Woche 2, in Woche 3, in Woche 4, in Woche 5, in Woche 6, bis zum Ende der Trade Deadline, hättest du noch massiv was tun können. Und im schlimmsten Fall, du hattest gerade Gardner Minshew erwähnt, den habe ich jetzt in Frankfurt live gesehen und das letzte Colts-Spiel auch. Ja, da muss man halt leider irgendwie einen Third-Round-Pick oder einen Second-Round-Pick irgendwie in die Hand nehmen, wenn man meint, dass man damit seine Saison noch retten kann. Also, weil, also das ist eine Sache, die ich in den letzten Wochen und in den letzten 2 Monaten nicht verstanden habe. Ja, es ist ja niemand da und alle Backups werden da gehalten, wo sie gerade spielen. Naja, worum geht's in der NFL? Um fucking Money oder um fucking Draft Capital? Wenn du mit einem Second-Round-Pick 2025, egal wie wir das jetzt bewerten, um die Ecke kommst und sagst, ich will dafür Gardner Minshew haben, dann hätten die den, die Colts hätten den im Privatjet bis in die Meadowlands geflogen und dann mit dem Fallschirm abgeworfen. Also das wäre alles nur eine Frage gewesen der Assets, die du damit reingeworfen hättest. Selbe für den ein oder anderen Backup, der vielleicht noch unterwegs ist, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber das sind so Sachen und die wurden willfährig Woche für Woche für Woche auf allen Ebenen, beginnen mit Joe Douglas, willfährig ausgelassen, sodass du hinterher da stehst und einen Tim Boyle startest, wo jeder 80 Millionen Bundestrainer und 380 Millionen NFL-Coaches in den USA sagen, das ist niemand, der auch nur für einen Snap in die NFL gehört. Wenn Zach Wilson kein Starter ist und gebencht gehört und einen Restart braucht, Tim Boyle hat niemals eine Berechtigung, in der NFL zu spielen. Der war noch nicht mal Starter in seinem gottverdammten XFL-Team oder wo er war, oder wie heißt die andere Football League, wo er gespielt hat, weil er im College einen Touchdown und 13 INTs geworfen hat oder so.
Unfassbar. 13 Touchdowns, 26. Das
heißt so, also 13, 26. Und der startet dann halt einfach 2 Spiele, damit man danach merkt, dass Trevor Siemian, ach Gott, auch nicht die Antwort ist. Und dann ist der beste Quarterback, den wir haben, Zach Wilson. Und wenn der dann sagt, ey Leute, ihr verschifft mich am Ende der Saison sowieso, wenn ich mich auf diesem bekackten Turf jetzt noch verletze, dann ist meine Karriere erst recht vorbei, um sich dann von der Presse anzuhören, dass er ja reluctant to play ist und keinen Bock hat. Also das sind so, ich glaube, dass Zach Wilson diese Woche, wenn er diese Aussagen denn so getätigt hat, das erste Mal in der Jets-Kabine ein Stück weit Respekt sich verdient hat, weil er gesagt hat, so Leute, ihr baut nur Scheiße die ganze Zeit, ihr bencht mich, ihr holt mich zurück, ihr bencht mich, ihr holt mich zurück, jetzt holt ihr mich wieder zurück, weil ich die beste Option bin. Wisst ihr was, ich habe 2 dicke Mittelfinger in der Buchse, selbst wenn ich Scheiße gespielt habe, also in der Hosentasche, Entschuldigung, und zeig euch die jetzt einmal kurz. Einmal muss es zumindest raus in dieser dysfunktionalen, nicht vernünftig kommunizierenden Franchise. Es ist unfucking fassbar. Es ist echt richtig krass. Es ist richtig krass. Und also die andere Sache, mal einmal weg vom General Manager. Was machen wir mit den Aussagen von Salah? Kriegt der von Woody und von Joe in den letzten 8 Wochen gesagt, was er zu tun hat, und ist dann derjenige, der, weil er der Einzige ist, der jeden Tag eine halbe Stunde vor der Presse stehen muss, das verkaufen muss und das dann, wenn dem so sein sollte, relativ gut macht, was aber mittlerweile auch jedem auffällt. Also wenn ich Zach Rosenblatt im Podcast höre und seine Texte lese, wenn ich Rich Cimini höre, die stellen dem ja schon keine Fragen mehr, weil sie wissen, wie unangenehm es für den Jungen sein muss. Aber das ist ja auch, also es ist, auch da ist es kommunikativ schlimmer gefühlt, nicht schlimmer, aber manchmal kommt man sich vor wie in irgendwelchen Pressekonferenzen mit Donald Trump, die einfach mit Realität nicht mehr so wirklich viel zu tun haben.
Klar, ich meine, Pressekonferenz kann man sich ja vorbereiten, welche Aussagen man trifft, und die meisten Aussagen sind total random, die da getroffen werden. Aber für mich ist Robert Saleh ein äußerst schwacher Headcoach. Und den kann man aus der Verantwortung auch nicht rausnehmen. Meiner Meinung nach muss Robert Saleh eigentlich schon in der laufenden Saison gehen und spätestens nach Ende der Saison gehen. Denn auch ein Robert Saleh ist dafür verantwortlich, was ein Staffer anstellt. Und das ist sein Hauptjob als Head Coach. Er hat nach einem Offensive Coordinator, der nicht wirklich funktioniert hat, mit Mike LaFleur, einen noch schlechteren angestellt. Hat scheinbar nicht die Macht zu sagen, ich als Coach stelle meine Mannschaft so und so auf. Sondern auch dort macht er sich abhängig. Das macht einen schwachen Head Coach aus. Guckt zum Beispiel nach Pittsburgh, was einen guten Head Coach ausmacht. Wenn der sagt, ich stelle jetzt den Pickett auf und ich bleibe mit dem, dann wird da auch kein General Manager und auch kein Owner irgendwas dagegen sagen, weil der sich dieses weil
Pedigree erarbeitet hat, ne?
Ja, genau wie ein Bill Belichick, wo niemand an seinem Stuhl sägt, obwohl es katastrophal läuft. Also diese Leute erarbeiten sich etwas. Natürlich ist das jetzt im Erfolgsvergleich und im Zeitraumvergleich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber ich glaube, wisst, worauf ich hinaus möchte. Robert Saleh ist ja auch nicht erst seit gestern da. Das ist seine dritte Saison.
Mhm.
Und da solltest du schon so im Stuhl sitzen, dass du auch selber entscheiden kannst, welchen Quarterback du aufstellst. Und das, was er dort macht, also erstmal muss ich sagen, meine Feelings für Zach Wilson sind etwas anders als deine, die du gerade eben gesagt hast. Also meiner Meinung nach sollte man nicht, habe ich kein Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich muss mal überlegen, ob ich mich verletze oder spiele. Wenn du 35 Millionen für 4 Jahre überwiesen bekommen hast, ist das dein Job. Und da habe ich kein Mitleid mit, wenn jemand mal wieder auf die Bank gesetzt wird und wenn nicht, wenn deine Performance scheiße ist, ja, dann ist es halt so. Aber das ist nochmal ein ganz anderer Diskussionspunkt und vielleicht eine Meinungssache. Aber Robert Saleh hat es einfach scheiße angestellt. Also letztes Jahr dieses Benchen wieder zurückholen. Da ist einfach keine klare Linie erkennbar. Und entweder hält er daran fest und sagt, also letztes Jahr war es ja, wir nehmen ihn inactive, damit er mal wieder zu sich kommen kann. Bla bla bla. Als würde man hier mit einem 8-Jährigen sprechen, der Probleme in der Schule hat oder sowas. Das ist mittlerweile auch ein erwachsener Mann, der ist über 21, das ist kein Kind mehr, wir reden hier nicht über irgendwelche Teenies. Und dieses Jahr macht er wieder exakt das Gleiche. Und wenn du dann einfach nicht die Macht hast und dann nicht das Standing hast in der Organisation als Head Coach, wir reden hier nicht über irgendeinen Assistenten, wir reden über den Head Coach, zu sagen, meine Quarterbacks sind nicht gut genug und das nicht erkennst, dann bist du ein schlechter Head Coach. Du musst mich auch dein General Manager beraten und du musst sagen, meinem Team ist nicht gut genug. Ich bin derjenige, der die sportliche Ahnung hat. Joe Douglas hat ein Scouting Department, der macht die Finanzentscheidung an seinem Laptop. Du bist derjenige, der die sportlichen Entscheidungen trifft. Und wenn du das nicht erkennst und du hast einen Tim Boyle als Backup über die ganzen Wochen und überlegst, vielleicht ist Tim Boyle nicht gut genug, dann zeige ich mal Tim Boyle 2 in Brett Rypien oder vorher Trevor Siemian, die alle überall gescheitert sind. Trevor Siemian hat sich im Camp nicht gegen Jake Browning durchsetzen können in Cincinnati. Das sollte eigentlich auch schon ein Warnzeichen sein. Und du konsequent die falschen Entscheidungen triffst auf der wichtigsten Position des Spiels, dann bist du kein guter Headcoach. Dann bist du einfach nicht geeignet, diese Entscheidung zu treffen. Und vor allem auch, wenn du deinen Staff nicht richtig anstellen kannst. Ja, die Defense ist gut. Klar, darüber brauchen wir uns aber nicht unterhalten. Das ist der Job eines NFL-Headcoaches, eine Unit herzustellen, die Top 10 ist. Das ist dein Job. Und wenn du den nicht gut machst, fliegst du raus. Dann macht's der Nächste. Und das passiert hier nicht. Also der Headcoach ist für mich schwach. Er äußert sich zu spät. Auch wie dieser Bericht von The Athletic jetzt rauskam, dass Zach Wilson angeblich äußert. Das ist ja eine große Katastrophe für einen Headcoach eigentlich. Wenn sowas geleakt wird, dass dieser Quarterback das irgendwo gesagt hat, dass er nicht sich überlegt, vielleicht nicht spielen zu wollen, dann musst du als Headcoach sofort vor die Kameras treten und das richtigstellen. Wenn der Bericht unwahr ist. So, und dadurch, dass es aber lange Zeit nicht gemacht wird, gehe ich davon aus, dass an diesem Bericht etwas dran sein wird. Ansonsten wirst du ihn sofort leugnen, weil er deiner Organisation und deinem Team schadet. Und das kann Saleh nicht. Letztes Jahr war es Elijah Moore, der mit seinen Trade-Anfragen rauskam und Unruhe reingebracht hat. Dieses Jahr hat man Tweets von irgendwelchen Spielern nach dem Spiel mit so einem Mund zu, wo nur die Augen zu sehen sind, bei Garrett Wilson oder sonst was, bei einigen anderen Spielern auch. Dazu kommen die Äußerungen von Mekhi Becton in der Offseason, dass er ja nur Left Tackle spielen möchte. Er hat sein Team nicht im Griff, nicht ausreichend zumindest. Und dieser Lockerroom implodiert schon wieder. Und das musst du als Headcoach erstmal schaffen. Nur weil du ein paar Treppen hochläufst vorm Spiel oder sowas und immer coole Bilder von dir existieren und du ein netter Kerl bist. Ich glaube, Robert Saleh ist ein sehr netter Kerl. Und das ist auch sein Problem. Denn was du am Anfang eingangs äußerstest mit Joe Beningo von WFAN,
mhm,
das ist eine sehr reichweitenstarke Radiosendung, hat er wohl eine private Konversation geführt per WhatsApp oder wie auch immer, die da drin kommunizieren, Telegram oder ich weiß nicht, was da angesagt ist. Auf jeden Fall haben die wohl Nachrichten ausgetauscht und dieser Joe Beningo, viele, viele Follower und eine Media Personality, hat dann in dem Podcast gesagt, dass Robert Saleh Zach Wilson nicht mag. Also leicht nicht so direkt geäußert, sondern sehr, sehr, sehr offensichtlich geäußert. Und dass Zach Wilson dass Robert Saleh ihm wohl auch eine Statistik gepostet hat von Headcoaches ohne ihren Starting Quarterback. Und sowas veröffentlicht Joe Beningo. Das heißt, Robert Saleh umgibt sich mit den falschen Leuten. wenn du eine private Äußerung an jemanden, der so eine, ja, Beningo ist ja nicht dafür unbekannt, mal alles zu erzählen.
Was zu leaken, ja. Weißt.
Ja. Und mit, wenn du das mit dem schreibst, dann umgibst du dich mit den falschen Leuten und dann bist du in New York, im New York Media Market, dein Haifischbecken ist einfach falsch. Denn nachdem sowas rauskommt, musst du das auch gleich richtig stellen und wenn man das nicht tut, dann wird an der Geschichte was dran sein. Da musst du nämlich erstmal eine Taktik überlegen, wie du die Kuh vom Eis kriegst. Weil du diese Kuh mit aufs Eis gebracht hast. Und das sind alles Dinge, die ich dem Headcoach vorwerfe und ich glaube, der Headcoach hat das falsche Team zusammengestellt. Und deswegen muss meiner Meinung nach der Headcoach gehen, da er nicht der Richtige für ein New Yorker Footballteam ist.
Ja, also das ist halt das Ding, ne? Am Ende des Tages wissen wir, hast du jetzt gerade auch mehrere Male gesagt, wer die Schlüsse für die Franchise in der Hand hält. Und das Level oder die verschiedenen Level der Dysfunktionalität ist halt echt krass. Also das ist so, wenn in einem System irgendwo ein Fehler drin ist, dann können die anderen Instanzen im System versuchen, das irgendwie auszugleichen oder dann fällt nicht das gesamte System zusammen. Hier sieht es ziemlich stark nach einem kompletten systemischen Fehler aus, und zwar auf allen Ebenen. Also Woody mit seiner wunderschönen Kette will Aufmerksamkeit und hat aber keinen Druck, irgendwie was zu ändern. Joe Douglas ist nicht der Richtige. Ich fand den Vergleich mit Olaf Scholz, der ist mir bisher nicht eingefallen, eigentlich ganz gut, was den öffentlichen Auftritt angeht von Joe Douglas. Und ja, Robert Saleh, die meisten wissen es nicht, Vater von 7 Kindern, hat den Laden bei sich in der Franchise aber nicht ganz so wirklich im Griff. Wobei ich, das hatte ich in einem anderen Podcast gesagt, ich finde es eigentlich noch beachtlich, und das schreibe ich Saleh durchaus positiv zu, dass die Franchise auf Spielerseite, Rosterseite im 53-Mann-Kader eigentlich so ruhig geblieben ist, wie sie bisher geblieben ist. Denn es gab jetzt bisher keine offenen Aufrufe zur Meuterei auf der Bounty. Und ich finde, in anderen Franchises, in anderen Umgebungen hätte es das durchaus in den letzten Wochen auf jeden Fall geben können. Also wenn wir uns andere Teams angucken, je nachdem, wie die geführt sind mit Leuten, die dabei sind. Und aus der Defense, ja, du hörst es mittlerweile, dass die Leute sich beschweren, mehr oder weniger, aber im Grunde hält er kulturell und stimmungsmäßig diesen Laden zumindest nach außen hin ziemlich gut zusammen. Wie gesagt, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass die Leute im Lockerroom ziemlich mature sind und wissen, dass sie nichts daran ändern, wenn sie jetzt den Mund aufreißen, weil sie auch Teil der ganzen Geschichte sind. Aber ich glaube, dass es die ein oder andere Franchise in der NBA, in der NFL gäbe, die da anders mit umgehen würde und da wird aus dem Lockerroom mehr nach draußen dringen. Das schreibe ich schon einem Saleh zu, der, wenn wir uns an die Offseason erinnern, doch schon einen relativ guten Draht zu seinen Spielern und kulturell vernünftigen Einfluss auf seine Spieler gehabt hat, glaube ich.
Ja. Ja, also er ist mit Sicherheit jetzt nicht, ich sage, er ist kein Adam Gase, also er ist nicht die absolute totale Vollkatastrophe. Selbstverständlich hat er seine guten Seiten, aber man muss auch als Jets-Fan manchmal vielleicht ein bisschen die Perspektive wechseln, sich vorstellen, man ist Fan einer anderen Franchise und guckt dann drauf. Es gab mal so eine Umfrage von The Athletic, die letzten Wochen rausgekommen ist, Players Poll, da haben sie irgendwie 80 Spieler oder sowas befragt, zu verschiedensten Punkten und für welchen Headcoach sie gerne spielen wollen würden. Unter den 10 meistgenannten war Robert Saleh eben nicht dabei. Mhm. Genauso war The Athletic mal unter Medienmenschen und irgendwelchen anderen Funktionären der Liga noch die Abfrage, welcher General Manager gut ist, und auch dort wurde Joe Douglas überhaupt nicht erwähnt. Das heißt nicht, dass sie alle die schlechtesten überhaupt sind, das heißt einfach nur, dass man selber aus seiner Jets-Perspektive das Ganze mal nicht überbewerten sollte, sondern von außen drauf gucken muss. Und auch in anderen Dingen, auch wenn das jetzt den Quarterback angeht. Stellt euch einfach vor, ihr seid keine Jets-Fans und dann guckt auf die Situation. Jede andere Organisation würde dir auslachen für das, was sie tut. Und man versucht hier noch irgendwo die Rosinen oder die Erdnüsse im Kackhaufen zu finden. Aber wir müssen jetzt nochmal übergehen, weil sonst sprengen wir gleich den Rahmen. Wir waren jetzt beim Headcoach, ich weiß nicht, ob du dazu noch was.
Ja, nee, ich bin, also gut, ich hätte jetzt wahrscheinlich sogar ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu Zach Wilson noch viel mehr sagen muss, der war jetzt immer so ein bisschen latent mit dabei. Also ich würde jetzt, keine Ahnung, wenn ich auf die Zeit gucke, wir können auch gerne nochmal irgendwie ein paar Minuten dann wirklich über Actual Football am Sonntag gegen die Texans sprechen, ne? Also das ist das Spiel, was als nächstes ansteht. Und ich würde einsteigen, mich hat total gewundert, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, dass die Moneyline, der Point Spread, nicht die Moneyline, der Point Spread liegt bei -3,5 für die Texans. Und das finde ich ziemlich knapp. Also ich sehe die Texans eigentlich deutlich mit einem Touchdown vorne weg, auch wenn jetzt irgendwie Tank Dell als Wide Receiver nicht dabei ist. Nicht nicht überraschend, da habe ich dann auch ein bisschen, sage ich jetzt was anderes als im anderen im Podcast, den ich gestern Abend aufgenommen habe, das Over-Under liegt bei 33 Punkten. Ich glaube, das liegt ganz gut da. Also ich glaube, dass die Texans über 20, aber die Jets nicht über großartig über 10 Punkte machen können. Ich glaube, das ist, da sind wir so drin. Also vielleicht wühlen wir uns da jetzt mal ein bisschen durch. Wir hatten es gerade gesagt, Zach Wilson startet. Ich glaube, Quinn Williams ist questionable, Elijah Vera Tucker ist sowieso out. Und mit der O-Line habe ich mich, wir haben jetzt Donnerstag, noch nicht wirklich beschäftigt. Ich gehe aber, wenn ich auf das Spiel drauf gucke, und ich habe die Texans in den letzten Wochen, gebe ich ganz offen zu, immer sehr gerne geguckt und auch jedem empfohlen als Must-Watch. Ich fand den Win, den sie gegen Denver rausgeholt haben, der war zwar nicht überzeugend, aber eine Mannschaft, die einen Lauf hat, gewinnt solche Spiele und das fand ich ziemlich beeindruckend. Und die Mischung aus CJ Stroud an der Center, DeMeco Ryans, der, wenn wir über gutes Coaching sprechen, glaube ich, einen sehr guten Coaching-Job gerade macht. Und jetzt fällt Tank Dell auf Wide Receiver aus, aber da ist dann so ein Nico Collins eingesprungen, der hat locker mal eben 190 Yards gecatcht und einen Touchdown. Und dann haben sie so einen, wie heißt der, Michael oder Mike Stingley, der Cornerback, der zwei Picks wieder gefangen hat, Derek Stingley. Das wirkt wie eine Mannschaft, die einzige Hoffnung, die ich für die Jets sehe, ist, dass sie aus ihrem Dome im warmen Texas kommen, aus Houston, und bei 13 Grad und Regen auf dem Turf im MetLife spielen müssen und sich da selber ein Bein stellen. Aber ansonsten sehe ich da nicht so viel, gerade aus Jets-Perspektive, wenn ich da so drauf schaue.
Nee, da ist eigentlich nicht viel vorhanden. Aber es ist spannend, wenn man sich die Franchise anguckt, gegen die wir da spielen, die nach dem ganzen Deshaun Watson-Desaster und der ganzen negativen Presse ja auch sehr im Fokus standen. Und auch der Owner Cal McNair ist auch ein Idiot. Aber das ist bei den meisten, was wir ja schon eingangs erwähnten, weißen Milliardären, keine Verwunderung. Und da ist man auch davon ausgegangen, dass diese Franchise hat sich schnell gefangen. Die waren 2019 noch 10-6 und waren in den Playoffs. Haben die Wildcard noch gewonnen, waren in Divisional Playoffs und sind dann 3 Jahre durchs Tal gegangen mit 4-12, 4-13, 3-13. Und dieses Jahr haben sie plötzlich ihren Franchise-QB gefunden mit CJ Stroud und sind plötzlich wieder total gut. Und haben einen Headcoach, der aufregend ist mit DeMeco Ryans und der in Richtung Coach of the Year schielt. Zumindest wird er dort erwähnt in den Wetten. Das wird bestimmt ein anderer, aber man sollte seinen Namen auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und,
also ich vouch für den mittlerweile. Ich habe mich festgelegt, auch im Rahmen der Footballerei, ich hätte ganz gerne CJ Stroud als Offensive Rookie of the Year. Und ich gehe auch davon aus, dass die Texans in die Playoffs kommen, selbst wenn die dann irgendwie direkt in der ersten Woche in der Wildcard scheitern. Und dann, finde ich, hat DeMeco Ryans auf jeden Fall den Lock da drin. Shane Steichen ist noch jemand, den man erwähnen kann von den Colts. Aber ich glaube, dass definitiv DeMeco Ryans da irgendwie mittlerweile auf Platz 1 thront. Abhängig natürlich von den nächsten Wochen, wie er performt oder wie die Texans performen.
Auf jeden Fall ist sein erstes Jahr und er hat ein 3-13-1-Team übernommen mit einem Rookie-Quarterback. Genau. Auf jeden Fall sieht man auch an solchen Organisationen, bis vor 3 Jahren sehr dysfunktional wirkten, dass man diesen Turnaround hinbekommen kann mit den richtigen Leuten an den richtigen Stellen. Man muss gucken, wie nachhaltig das ist, aber CJ Stroud sieht aus wie der Real Deal, muss man sagen. Haben sie einfach zum richtigen Zeitpunkt richtigen gepickt. Und da kann man nicht sagen, die Jets haben die Möglichkeit nicht. Doch, 2018 haben die Third Overall gehabt und 2021 auch. Und man kann dann auch mal vielleicht sagen, vielleicht ist nicht der Richtige dabei und ich muss jetzt keinen picken, sondern ich hole mir davon nochmal Picks und vielleicht ein paar blaue Augen von den Fans, aber langfristig werdet ihr es verstehen. Nein, es wurde immer der Popularity-Move gemacht. Die Texans sind also das bessere Team, definitiv. Scoren relativ viele Punkte. Platz 10 sind sie in Points Overall mit 24,3. Man muss aber auch wissen, 23,4, Entschuldigung. Man muss aber auch sehen, wen die Texans da haben. Sie haben immer noch einen Rookie-Quarterback, auch wenn der Name mittlerweile populär ist, einen Rookie-Wide-Receiver als Nummer 1 Target gehabt. Die sind auch noch im Aufbau, aber haben einfach ein viel besseres Team all around. Und auch wenn man sich die Defense der Texans anguckt, sind die auch besser, als man so denkt. Und ich habe am Anfang der Saison habe ich gedacht, die Texans, die spielen ja keine Rolle.
Habe ich auch gesagt. Also habe ich gestern in der Preview habe ich gesagt, ich erkenne sogar mehr Struktur und roter Linie bei den Cardinals. Habe ich noch, also ist eine der Aussagen, die mir komplett auf die Füße fällt diese Saison, weil ich auch dachte, so, ja super, dann habt ihr da euren Rookie Quarterback und dann habt ihr irgendwie Will Anderson und das war's dann und dann kriegt er links und rechts die Sachen um die Ohren gehauen und CJ Stroud kann sich am Ende der Saison nicht mehr bewegen. Nee, Pustekuchen.
Also es ist einfach man kann das vergleichen zu dem, was eine Organisation macht, eins richtig und die andere macht alles falsch und das spielt jetzt am Sonntag gegeneinander, also zumindest im Wiederaufbau. Wir befinden uns übrigens mit den Jets, ich glaube, ich reife jetzt ein bisschen ab, aber wir befinden uns im easy part of the schedule. Wenn euch mal vor der Saison überlegt und Schedule-Veröffentlichung, da waren die Texans nämlich eigentlich auch eingerechnet als easy win über den Verlauf der Saison, und das genaue Gegenteil ist jetzt eingetreten. Ja.
Also wie gesagt,
Habe ich gerade ein ganz bisschen den Faden verloren, muss ich sagen.
Alles gut, aber ich gucke nochmal eben auf die Offense, hat es gesagt, CJ Stroud, und ja, Tank Dell ist raus, der super viel Spaß gemacht hat, aber Noah Brown auf Wide Receiver und Nico Collins sind beides auch Top 20 Wide Receiver, selbst wenn man in den letzten Wochen eigentlich immer nur Stroud und Dell gehört hat. Dell fällt etwas länger auf. Dann haben sie in der O-Line auf jeden Fall noch Laremy Tunsil, den kennt man auch. Wovon man nicht so viel erwarten darf, was den Jets eigentlich so ein bisschen entgegenkommen könnte, ist mit Singletary das Run-Game. Also Devin Singletary diese Saison relativ unterirdisch, obwohl die O-Line fürs Pass-Blocking ganz gut steht. Für CJ Stroud steht sie eben fürs Run-Blocking nicht so gut. Das heißt, die sind sehr, also man hat ja auch gesehen, und da hat man mit Stroud den richtigen Quarterback jetzt gerade, wie es scheint, sehr passlastig, weil über den Run nichts geht. Auf der anderen Seite sind die Jets in der Run-Defense, glaube ich, was ist es, Platz 30 oder Platz 31 gewesen in den letzten Wochen. Könnte also auch sein, dass das irgendwie ein Einfalltor ist für eine Texans-Mannschaft, die einen oder ihren Number-One-Receiver weniger hat, da nochmal ein bisschen was über den Run versuchen. Und in der Defense, das fand ich eigentlich eher, und deswegen bin ich bei dem, sie kommen in die Playoffs und DeMeco Ryans ist definitiv Kandidat für Coach of the Year oder mein erster Kandidat, weil die Defense in den letzten Wochen deutlich besser aussieht als am Anfang der Saison. Also die Singletary-Pick, nicht Singletary, sondern Stingley-Picks die letzten Wochen. Dann insgesamt waren 3 Interceptions dabei gegen Russell Wilson letzte Woche, und die Defense hat relativ viel standgehalten. Deswegen glaube ich, dass da eigentlich auch mehr zu erwarten ist von der Defense gegen eine Jets-Offense, die haben wir jetzt zu Genüge gehabt, die einen Namen nicht wirklich verdient hat. Ich habe es schon in den anderen Podcasts immer gesagt, im Locker-Room-Podcast, im Fantasy-Podcast habe ich die letzten Wochen immer die Defense empfohlen, die gegen die Jets-Offense spielen durfte, weil die immer High-Scoring waren mit Forced Fumbles, mit dann in den letzten Wochen auch wirklich Interceptions und Turnovers und Tackle for Losses und solche Sachen. Da hat eigentlich jede Defense gut ausgesehen, und wie gesagt, das ist keine Kirmes-Truppe, wenn man auch mal irgendwie auf das Statsheet guckt bei den Texans, die da vorbeikommt.
Ja, und die Texans haben, wenn man auf die Punkte guckt und sich das mal so anguckt, wie die Point Prediction da wäre und was die Houston Texans zugelassen haben. Ich gucke jetzt mal auf die letzten 5 Spiele. Da haben sie zugelassen 37 Punkte, 27 Punkte, 16 Punkte, 24 Punkte, 17 Punkte. Also im Schnitt sind das irgendwo so in den Anfang 20er Bereichen. Und die Jets machen 16,6 über die letzten 3 Jahre. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt wieder Zach Wilson. Das ist natürlich die große Story. Also ich muss ja sagen, dass ich deswegen das Spiel irgendwie doch wieder lieber gucke. Wenn man mir jetzt nämlich wieder Tim Boyle angeboten hätte oder Trevor Siemian oder Brad Rupien oder sowas, dann hätte ich mir gedacht, wie letzte Woche, so, oh scheiße, Jets-Football. Also tatsächlich, so bin ich die letzten Wochen immer rangegangen. So, ach nee, jetzt muss ich mir schon wieder ein Jets-Spiel angucken, weil ich mir immer noch als Einzelspiel angucke. Keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt, aber ich tue es immer noch. Und jetzt haben wir wieder diese Zach Wilson-Story, die es irgendwie wieder ganz witzig macht, sich das anzugucken. Aber hauptsächlich muss ich sagen, bin ich ja Katastrophentourist, weil jetzt habe ich schon wieder die Aussagen von Salah gehört, oder von wegen, er ist ja am besten, wenn let him rip, weißt du, lass ihn einfach von der Leine und lass ihn einfach machen. Das ist derselbe Headcoach, der letztes Jahr gesagt hat, es ist okay, boring Football zu spielen. Weißt du, Zach Wilson sollte es nicht rippen, sondern sollte lieber langweiligen Football spielen. Da ist er am besten. Der sagt jetzt, der ist am besten, wenn er nicht langweiligen Football spielt. Es ist so absurd eigentlich und so ein Widerspruch in sich, ein Jahr später. Auf jeden Fall wird man Zach Wilson jetzt sehen, und jetzt kommen die Leute aus den Ecken, die sagen, jetzt hat er nichts zu verlieren. Go, 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 Zach Wilson bei einem 4-8-Team. Und Zach Wilson hat schon diverse Male die jetzt erst recht Chance bekommen. Ich glaube wirklich doch nicht, dass es diesmal funktioniert.
Das wäre auch meine Aussage gewesen. Das ist die dritte oder vierte jetzt erst recht Sache, und ich kann es jetzt einfach mal in Ruhe slingen. Also was ich ihm so ein bisschen zugute halte, ist, wenn er jetzt 2-3 Spiele macht, in denen er einigermaßen standhält, dass er so ein bisschen diesen positiven Anti-Hero-Status sich erarbeitet. Ne? Also auch der letzte Jets-Fan hat gesehen, wie man mit ihm umgeht in der Franchise oder wie man mit ihm umgegangen ist. Und egal, ob er ein schlechter Quarterback ist oder kein NFL-Starting-worthy Quarterback, eins hat er gemacht, Personal Growth. Also wenn man seine Pressekonferenzen angeguckt hat in den letzten 2 Monaten, auch als er gebencht wurde, wo er ganz klar gesagt hat, mit festem Blick, nee, natürlich habe ich keinen Bock, gebencht zu werden, aber natürlich kann ich es komplett verstehen. Ich gucke mir das Video ja auch an von mir und das reicht halt einfach nicht. Und das sind ganz andere Aussagen als das vor einem Jahr, wo er sagt so, ja, nee, ich sehe nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe oder so. Und ich glaube, das ist das wünscht man dann halt einfach einer Person dahinter, selbst wenn sie dann irgendwie im Backup-Sumpf der NFL verschwindet oder sonst nochmal irgendwie einen Anlauf nimmt. Aber ich glaube, der kann das mittlerweile ganz gut einordnen und der Kopf sitzt ein bisschen fester auf den Schultern, als es noch vor einem Jahr war. Und wenn er jetzt wirklich 2, 3 Spiele macht, wo er einen Win rausholt und die beiden anderen Losses vielleicht nicht komplett an ihm hängen bleiben, dann kann es sein, dass die Leute insofern oder wir als Jets-Fans oder Franchise insofern mit ihm den Frieden machen, als was er nach der Saison sagen können, sorry Zach, vielleicht schaffst du es woanders. Hier hat es ja einfach überhaupt nicht funktioniert aus den verschiedensten Gründen, aber farewell und good luck. Also ungefähr so wie mit Sam Darnold, dass man ihm nichts nachträgt, sondern sagt so, hey, der ist immer da gewesen, wenn man ihn brauchte und ist auch immer wieder weggegangen, wenn man ihn nicht wollte. Er konnte am Ende des Tages auch nur das machen, was als Produkt um ihn herum gebaut wurde. Und da haben wir jetzt genügend drüber geredet und das wünsche ich ihm dann schon ein bisschen mittlerweile. Und vielleicht ist dann das ein oder andere Splash-Play dabei und Garrett Wilson kommt auch noch auf ein paar Yards, dass die Saison nicht ganz so schlimm ist für ihn.
Ja, und was ich mir auch noch wünsche bei Zach Wilson ist, dass ich bin nicht der Sprecher für euch alle und natürlich steht meine Meinung nicht über der von anderen, aber solche Takes wie die Jets haben Zach Wilson ruiniert, bitte klickt weiter und bringt sie nicht selber, denn das ist absoluter Bullshit. So viele Chancen, wie der jetzt bekommen hat, zu starten und zu zeigen, was er kann, die bekommt man bei keiner einzigen Franchise, nicht nur in der NFL, sondern auch in allen sämtlichen professionellen Sportligen. So viel Chance kriegt keiner mehr.
Also die
Jets
haben
Negativleistung.
Die Jets haben es geschafft, sich so tief in ihre eigene Scheiße einzugraben, dass als Lösung mehrere Male einfach immer wieder Zach Wilson da stand.
Ja, und man, es ist auch nicht so, dass man jetzt, genauso wie bei Sam Darnold. Sam Darnold ist danach jetzt auch nicht zum guten Quarterback geworden. Und wenn jetzt Jets oder wenn man jetzt ankommt und sagt, damals hätten wir Sam behalten, dann, oh Gott, hört auf damit. Also wir müssen echt mal aufhören, die kaputten ferngesteuerten Autos aus dem Müll zu nehmen und erwarten, dass sie jetzt wieder funktionieren.
Ja, es ist genauso, als wenn du dich von einer Frau scheiden lässt, weil du sagst, es funktioniert einfach nicht mehr, dann läufst du ein Jahr durch die Gegend, findest niemanden und sagst, ah, dann heirate ich doch wieder die Frau, von der ich mich habe scheiden lassen, dann habe ich wenigstens eine Frau, so ungefähr.
Genau, und dann wunderst du dich, dass es schon wieder in die Binsen geht.
Dann ist es wieder Kacke und du gehst wieder und dann, also anyway, ne, also die ist jetzt ein etwas schräger Vergleich, also kann man natürlich mit Mann und Frau umdrehen, also lass uns einen kleinen Haken hintermachen, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Jets im allerhöchsten der Gefühle über 10 oder an die 15 Punkte rankommen, dass die Texans aber definitiv in der Lage sind, 24 plus Punkte zu machen und dass wir da keinen Point Spread irgendwie von -3 haben oder -4, sondern eigentlich eher so -7, 7,5, also mindestens eine Touchdown-Länge. Und je eher das Ganze in sich zusammenfällt, desto eher ist auch die Defense nicht mehr auf Level und dann wird es ein bisschen härter, also aber ich freue mich trotzdem aufs Spiel, weil ich, so blöd es klingt als Jets-Fan, ich habe mich bisher immer gefreut, Texans zu gucken mit Nico Collins und CJ Stroud, glaube ich, wird das diese Woche auch wieder ganz unterhaltsam.
Ja, ich freue mich auch darauf, muss ich sagen. Erst recht wird es spannend. Also ich prognostiziere, dass Zach Wilson schon wieder Kacke sein wird und dass jetzt kein Phönix aus der Asche-Story hier dabei rauskommt und man aufgeregt sein wird, aber spätestens nach dem zweiten Drive die Ernüchterung wieder einsetzen wird, zu sehen, da funktioniert wieder nichts. Wieso sollte auch was funktionieren? Unsere Offensive Line ist furchtbar. Wenn man sich mehr Kyle Beckton anguckt, Katastrophe. Auf Einzelbildern 7 Sacks diese Saison schon zugelassen. 7 entscheidende Penalties. Furchtbar, absolut furchtbar. Sein Vertrag läuft auch aus. Also selbst die Spieler, die starten sollen, sind teilweise schlimm, bis auf Joe Tippmann. Man hat einen Carter Warren als Fourth-Round-Pick, der überhaupt gar keine Ahnung hat, was er da überhaupt tut. Also wenn man sich Videos anguckt, grauenhaft. Die Jets Offense wird nichts produzieren. Wenn sie es dann doch tut, würde mich das sehr, sehr, sehr überraschen. Also ich gehe auch genau wie du von der Niederlage aus. Ich glaube aber nicht, dass die Texans so viele Punkte aufs Board bringen werden, einfach weil unsere Defense wirklich gut ist und sich zeigen möchte gegen einen aufkommenden Star in CJ Stroud. Und ich denke auch, dass es am Ende irgendwo 24, vielleicht 21 oder 20-10 oder sowas stehen würde. Irgendwie so in dem Bereich für die Texans. Das ist das, was ich erwarte. Ich erwarte von den New York Jets zu diesem Zeitpunkt gar nichts mehr. Und wenn ich mir den Schedule angucke, dann glaube ich auch, dass wir nicht mit 4-13 rausgehen, sondern irgendwo mit 5-12. Vielleicht noch irgendwo ein Spiel unglücklich gewinnen. Woche 18 gegen die Patriots, damit die nochmal den besseren Draft kriegen. Aber okay, ich will jetzt nicht komplett der Schwarzmaler werden, aber ich sehe einfach keine Siege der Jets mehr. Vielleicht maximal gegen die Commanders, wo man noch eine Chance hat, im restlichen Schedule. Man spielt jetzt nämlich doch gegen die Dolphins, man spielt noch gegen die Texans, man spielt gegen die Commanders, gegen die Patriots und den vierten, fünften Namen habe ich jetzt vergessen.
Boah, frag mich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß
aber nicht. Das Team ist auf jeden Fall auch zu gut. Ich kann jetzt noch einmal ganz kurz klingen, kann euch zum Abschluss jetzt nochmal das restliche Team sagen, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Die Browns, genau. Das wird nämlich auch nochmal ein kracher Thursday Night Game. Huhu. Yes. Niemand ist so motiviert wie ich, dort von Donnerstag auf Freitag nachts wach zu bleiben.
Ja, Al Michaels hat es auch ganz hart getroffen. Der kriegt, der es kommentieren darf.
Ich sehe da keinen Sieg mehr. Nur gegen die Commanders noch irgendwie eine Chance. Gegen die Texans glaube ich nicht, dass die Jets eine Chance haben in der aktuellen Verfassung.
Hey, glaube ich auch nicht. Dann machen wir jetzt einen Strich drunter. Versprechen tue ich nichts, aber wir gucken, dass wir nächste Woche auf jeden Fall wieder zu etwas gewohnterer Zeit aufnehmen. Ich weiß nicht, ob es sich diesmal lohnt, weil ich auf jeden Fall am Sonntag das Spiel gucke, eine kurze Rapid Reaction zu machen. Es sei denn, wir werden irgendwie großartig überrascht von dem Spiel oder so, dann lohnt es sich vielleicht. Ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr heute mit dabei wart und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche. So, das sage ich jetzt. Und die letzten Worte wie immer deine, Basti.
Ich habe nächste Woche Urlaub, also da werden wir mit Sicherheit einen Zeitpunkt hinkriegen, aufzunehmen. Ja, wir können es natürlich nicht versprechen. Ihr habt es ja mitgekriegt aufgrund der privaten Situation bei uns beiden. Aber wir versuchen jetzt wieder regelmäßiger da zu sein. Manchmal muss man auch ein bisschen Auszeit von einer grauenhaften, toxischen Beziehung nehmen, wie wir alle es mit den New York Jets haben. Und diese Auszeit haben wir uns jetzt einmal genommen. Ja, verliert nicht die Hoffnung. Freut euch vielleicht trotzdem aufs Spiel am Sonntag. Guckt vielleicht einfach für euer Herz Red Zone und vielleicht nebenbei auf dem Handy das Einzelspiel laufen lassen oder sowas. So mache ich es zumindest, aber ich kann nicht ganz davon ab. Ich würde jetzt lügen, wenn ich auf einen Sieg hoffe. Soweit bin ich nämlich mittlerweile auch schon wieder, dass ich mir sage, vielleicht kriegen wir noch einen Third Overall Pick. Leider sind wir wieder in dieser Situation. Ich mag es selber nicht, aber die Schuld daran sind die New York Jets. Alle die Ohren steif da draußen. Viel Spaß am Sonntag beim NFL Football und trotzdem Go Jets.